Deutschlandfunk.
Humanoide Roboter, die der chinesischen Kampfkunst mächtig sind. Menschenleere Fabriken, in denen Roboterarme alleine im Dunkeln arbeiten. Und Tech-CEOs, die uns aufgrund der Entwicklung von Robotern und KI den Wegfall von abertausenden Jobs vorhersagen.
We're all gonna have to have that conversation, right? Like, we're gonna have to look at what is technologically possible and say, we need to think about usefulness and uselessness in a different way than we have before, right?
Befördern uns die Maschinen bald alle mit einem Kung-Fu-Kick in die Arbeitslosigkeit? Darum geht's in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft?
Und damit herzlich willkommen zu What the Wirtschaft, dem Wirtschaftspodcast, in dem wir uns alle zwei Wochen um die großen und manchmal auch kleineren Themen rund um uns herum kümmern. Vom Insider-Trading im Weißen Haus bis hin zu deutschen Bitcoin-Steuerschlupflöchern. Und in dieser Episode soll es um ein eher ganz großes Thema gehen, das wette ich, definitiv auch schon in euren Social Media oder Nachrichtenfeeds aufgeploppt ist. Denn das, was man in letzter Zeit in Bezug auf Roboter online so zu sehen bekommt, das wirkt tatsächlich so wie aus einem Science-Fiction-Film.
Wir reden unter anderem von Schlagzeilen zu sogenannten Dark Factories, in denen Industrieroboter scheinbar völlig ohne menschliche Hilfe in dunklen Hallen ganze Autos und Handys zusammenschrauben.
Und als wäre das nicht ein dystopischer Schlag in die menschliche Magengrube genug. Ihr habt sie alle gesehen, diese humanoiden Kung-Fu-Roboter aus China, die offensichtlich schon hochkomplexe Bewegungsabläufe verinnerlichen und motorisch umsetzen können.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch Videos, wie die humanoiden Roboter in chinesischen Großstädten nachts Wettrennen veranstalten zum Beispiel. Oder in Polen ist ein humanoider Roboter nachts unterwegs gewesen und hat Wildschweine gejagt. Und vielleicht ist er ja auch schon durch euren Feed gerannt. Das ist auf jeden Fall total wild, was da momentan passiert.
Ja, willkommen im Jahr 2026 und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es bei diesen Videos von den Dark Factories und den humanoiden Robotern tatsächlich ein bisschen so wie bei diesem ChatGPT-Moment vor ein paar Jahren, also wo man auch schon so dachte, what the fuck is going on? Also die Automatisierung geht da gerade scheinbar so schnell, dass wir als einfache Menschen gar nicht mehr hinterherkommen können.
Ja, und für uns Menschen ist es zum Teil auch stressig, dieses Gefühl, dass man da gerade live Zeuge von der nächsten großen industriellen Revolution ist und fühlt sich teilweise auch so ein bisschen ohnmächtig, daneben zu stehen und das zu beobachten. Und das wird dann eben noch flankiert von Social-Media-Videos, die uns glauben lassen, warum arbeiten oder studieren wir eigentlich überhaupt noch? Der Trops ist gelutscht. Anwälte, Pflegekräfte, Fabrikarbeiter und sogar Chirurgen. Alles wird entweder von AI oder von Robotern automatisiert.
Extreme precision. Yes. Better than any, put a little margin on it,
my
better
niece,
than any human in four years.
So don't go to medical school.
Yes, yeah. Pointless. I do it for social reasons.
Das ist ein Zitat von Elon Musk. Da geht es ums Medizinstudium und er sagt pointless, also es sei sinnlos.
Das ist die Drohkulisse. Zeit also, einen Blick da drauf bzw. dahinter zu werfen. Wir nehmen euch in dieser Folge mit auf eine Recherchereise. Von einer Dark Factory in Ostchina bis in ein experimentelles Labor für humanoide Roboter mitten im Rhein-Main-Gebiet. Wir sprechen mit der International Federation of Robotics und lüften ein tatsächlich jahrzehntealtes Geheimnis. Nehmen uns die Roboter bald allen die Arbeit weg. Let's go!
Ni hao, wo de Zhongwen-Mingzi jiao Lan Aifang, wen Deutschlandfunk de Tingzhongmen hao.
Und damit begrüßen wir in dieser Folge auch unsere Kollegin aus Shanghai, die uns jetzt vielleicht auch erstmal aufklären kann, was das eigentlich bedeutet hat.
Hallo, ich bin Eva und ich grüße alle Deutschlandfunkhörer.
Ja, und die Grüße schicken wir natürlich definitiv erstmal zurück. Eva Lambi-Schmidt heißt sie mit vollem Namen und Eva arbeitet seit mittlerweile 4 Jahren als ARD-Korrespondentin in Shanghai. Also wenn man so will, dem großen wirtschaftlichen Zentrum Chinas. Und das hat für das, was uns interessiert, natürlich heute recht viele Vorteile. Denn China ist der Ort, wo dieser ganze aktuelle Hype um Roboter seinen Ursprung hat. Ideal also, um dort unsere Recherche zu starten.
Und Eva konnte tatsächlich mal für uns einen Blick in eine sogenannte Dark Factory werfen. Dark Factory, diesen Ausdruck verwendet man für Fabriken, die mit wenig Menschen auskommen sollen und die im Grunde nur von Robotern am Laufen gehalten werden können, sodass man theoretisch das Licht dort ganz ausschalten könnte. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat zum Beispiel so eine Dark Factory in Peking. Eva war für uns aber in einer Zeekr-Fabrik. Das ist ein Hersteller von Elektroautos, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und der betreibt eine sogenannte Dark Factory in Ningbo an der Ostküste in China. Und da nehmt sie euch jetzt am besten selber mal mit hin.
Ja, also erstmal, als ich reinkam in die Fabrik, war es sehr laut, erwartungsgemäß. Und ehrlich gesagt war mein erster Eindruck, dass es ja ganz schön hell ist. Also für eine Dark Factory, wo man ja davon ausgeht, dass es dunkel sein soll. Und ja, bei Zeekr kam dadurch ein Deckenfenster im Wellblechdach doch recht viel Tageslicht rein. Und an manchen Stationen in der Produktion gibt's auch künstliches Licht. Das hatte ich so nicht erwartet. Und mein Gesamteindruck war so, dass es eben verschiedene Produktionslinien gibt mit eben Roboterarmen. Und zwischendrin sieht man dann neben den Robotern immer mal wieder noch Menschen, die ab und zu noch eine Schraube reindrehen oder ein Teil in die nächste Maschine setzen. Und dann gibt's eben zwischendurch auch noch so kleine Transportroboter, so kleine selbstfahrende Plattformen oder Regale, so kann man sich das vorstellen, die durch die Flure fahren und zum Beispiel die fertigen Autotüren zur nächsten Station bringen und die dann zur Sicherheit, um die menschlichen Arbeiter zu warnen, dass die angerollt kommen, so eine kleine Musik spielen. Und die sagen dann auch sowas wie Achtung, Achtung, das Fahrzeug wechselt die Richtung. Ja, ich fand dann so, allein, dass so eine Warnung notwendig ist, zeigt schon, dass hier nicht nur Roboter am Werk sind, sondern dass Roboter und Menschen zusammenarbeiten. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viele Menschen dann doch noch in der Fabrik unterwegs sind. Denn auf die über 800 Roboter kommen dann noch etwa 230 Menschen. Und die brauchen dann an manchen Stellen dann ja doch noch Licht, um zu sehen, was sie tun.
Okay, also da kamen wir jetzt schon ins Stutzen, weil nach dem, was Eva uns schildert, ist diese Dark Factory A viel heller und menschenbevölkerter, als man denkt. Und B letztendlich nicht so viel mehr als eine ja, smarte, intelligente Fabrik, wie man sie eigentlich aber auch aus Deutschland schon oft kennt. Also Eva hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass der Teil der Fabrik, wo zum Beispiel Schweißarbeiten gemacht werden, schon fast zu 100% automatisiert ist und da nur Roboterarme ineinander greifen und dieser Teil der Fabrik auch schon sehr dunkel ist. Aber wir haben uns von anderen Experten auch sagen lassen, dass dieser Teil der Automobilproduktion auch in Deutschland fast schon zu 100% von Robotern übernommen wird. Wir haben also bei Eva nochmal nachgefragt, was dieses ganze Bohai rund um Dark Factories dann eigentlich soll.
Also Zeekr bezeichnet das schon selbst auch als Dark Factory. Also das ist ein Konzept und ich habe auch den Geschäftsführer Xu Naiping danach gefragt.
Die Definition einer Dark Factory ist, dass der gesamte Herstellungsprozess zu 100% von Maschinen und Robotern durchgeführt wird. Unsere Schweißstation hat zum Beispiel insgesamt 885 Roboter. Jeder einzelne Teil dieses Prozesses ist hochautomatisiert und läuft komplett durch unsere Maschinen. Das ist die Definition einer Dark Factory. Tatsächlich ist es in unserer Schweißstation sogar so, dass alles normal weitergehen kann, sogar wenn wir die Lichter ausschalten.
Ja, also wie gesagt, ich war halt vor Ort auch ein bisschen ernüchtert. Dark Factory klang für mich dann eher nach so einem Buzzword, was sich gut verkaufen lässt. Das sieht man ja und hört man überall, Dark Factories in China on the rise. Ja, das klingt einfach nach einem Hinhörer, ja, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie, ich sehe da auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig den Unterschied zu einer smarten, ja, intelligenten, automatisierten Fabrik. Und das ist es ja auch am Ende. Und das ist auch ja schon ein bisschen beruhigend zu sehen, dass es ohne Menschen doch noch nicht so klappt. Menschliche Arbeiter braucht es dann doch noch, um die Roboter zu überwachen, zu warten und um Probleme zu lösen, wenn mal was hakt oder stoppt.
Jetzt haben wir ja schon über den einen Hinhörer gesprochen, nämlich das Thema Dark Factories, wo du ja auch jetzt erstmal ein bisschen ernüchtert warst. Der andere Hinhörer bzw. Hingucker, den wahrscheinlich ganz viele auch mitbekommen haben, ist, dass dieser Kung-Fu vorführenden Roboter, die ja auch unseren Bundeskanzler tief beeindruckt zu haben scheinen. Warst du da eigentlich dabei bei der Vorführung dieser Roboter?
Ja, genau, da war ich dabei beim Besuch von Friedrich Merz. Da habe ich sie zum ersten Mal live gesehen, auch wenn ich sie vorher schon im Fernsehen und auch auf Social Media viel gesehen habe. Das hat erstmal Show-Effekt und vielleicht, ja, das zeigt schon zumindest motorisch, was die Roboter Stand jetzt drauf haben. Und ja, das ist schon mit Luft nach oben schon beeindruckend, wie die zum Beispiel eine Landung nach einem Sprung abfedern. Das ist schon so, wie man es auch auf den Videos sieht, aber man fragt sich, wofür braucht man das?
Ja, wofür braucht man das? Also ganz ehrlich, das alles, was wir bisher über humanoide Roboter und Roboterfabriken gehört haben, das klingt alles noch nicht so ganz nach einem Kung-Fu-Kick in die Massenarbeitslosigkeit. Dieses fast schon dystopisch klingende Bild von dunklen, vermeintlich menschenleeren Fabriken hat uns ja sehr imponiert erstmal. Aber turns out, wenn man dann vor Ort ist, scheinen es einfach smarte Fabriken mit einem vergleichsweise hohen Automatisierungsgrad zu sein, die aber trotzdem immer noch stark darauf angewiesen sind, dass Menschen sie kontrollieren und organisieren.
Und das hat ja Eva auch erzählt. Diese Kung-Fu-Roboter der Firma Unitree oder auch von anderen Herstellern sind live total beeindruckend. Und diese Roboter sind, by the way, auch zum Teil schon frei verkäuflich. Aber so richtig den praktischen und wirtschaftlichen Alltagsnutzen kann man da, Stand jetzt zumindest, auch noch nicht so wirklich draus ziehen. Geschweige denn, dass man sich jetzt wirklich vorstellen könnte, dass diese Roboter dann auch die Arbeit von Pflegekräften, Chirurgen oder so übernehmen können.
Und da haben wir uns gesagt, sprechen wir doch mal mit der International Federation of Robotics, also dem Branchenverband der Roboterhersteller und Roboterforschungsinstitute. Die werden doch bestimmt starke Thesen haben, wie ihre Produkte den Markt revolutionieren und uns alle ersetzen können. Und das Praktische dabei ist, die International Federation of Robotics, kurz IFR, die sitzt gar nicht in China, auch nicht in San Francisco, sondern hier gleich gar nicht so weit entfernt von dem Studio, in dem Anka und ich gerade sitzen, in Frankfurt am Main. Und deswegen konnten wir die Generalsekretärin dieser Organisation, Susanne Bieler, auch auf Deutsch fragen, wann wollen Sie uns mit Ihren Robotern eigentlich die Arbeit wegnehmen?
Die Frage ist gar nicht, wollen uns die Roboter die Arbeit wegnehmen? Die Frage ist, was können Roboter überhaupt, um da in irgendeiner Form gefährlich zu werden? Und da sehen wir aktuell, dass die Roboter noch weit weniger können, als wir uns wünschen würden.
Und wieder wurden wir in unserer Recherche etwas ernüchtert. Und auch jetzt müssen wir nochmal etwas differenzieren zwischen den klassischen Industrierobotern, also diesen meist fest installierten Anlagen mit so Greifarmen und so weiter, und den humanoiden Robotern.
Ja, weil bei den Industrierobotern ist es ja so, dass sie schon recht weit verbreitet sind und gerade auch in den hochindustrialisierten Ländern immer mehr genutzt werden. Also in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Industrieroboter nach Angaben der IFR mehr als verdoppelt. Vor allem in China ist das Wachstum natürlich rasant. Über 50% aller weltweit neu installierten Industrieroboter werden in China installiert.
Aber, und das hat uns auch überrascht, die höchste Roboterdichte hat mit großem Abstand Südkorea. Da kommt auf alle 10 Beschäftigte in der Industrie ein Roboter. Singapur kommt auf Platz 2 und auf Platz 3 kommt übrigens nicht China, sondern mehr oder weniger gleich auf mit Japan, Deutschland.
Ja, sicher ist Deutschland ein Roboterland. Ohne Roboter hätten wir sicherlich keine Automobilfertigung in Deutschland mehr, weil das ohne Roboter gar nicht mehr möglich wäre, das hier zu halten. Also Roboter sichern uns eben hier in Deutschland und auch Europa die Arbeitsplätze.
Also ihr Argument ist, und das ist natürlich auch total einleuchtend, gerade in Hochlohnländern wie hier klauen uns die Roboter und die Automatisierung nicht unsere Arbeitsplätze, sondern sie sichern sie überhaupt erst, weil sie eben dafür sorgen, dass die Produktion in Betrieben mit Robotern trotz hohen Löhnen beim Preis konkurrenzfähig bleibt, weil sie auch oft gefährliche oder zumindest unangenehme repetitive Arbeiten übernehmen und vor allem auch konstant hohe Qualität abliefern.
Ja, und was die Industrieroboterdichte angeht, ist China übrigens noch ziemlich weit abgeschlagen. Einfach weil das Land ganz lange als Werkbank der Welt galt und der Vorteil in dem Land sozusagen die vielen und günstigen, wirklich billigen menschlichen Arbeitskräfte waren. Und deshalb war China eben nicht so stark auf die Automatisierung angewiesen wie andere Länder zum Beispiel. Das ändert sich jetzt aber offensichtlich und China muss bei der Automatisierung jetzt aufgrund der steigenden Löhne einfach mächtig aufholen. holen. Und deswegen installieren sie nicht nur fleißige Roboter, sondern sie produzieren die Roboter auch selbst. Und gerade im Bereich der humanoiden Robotik ist China mit großem Abstand führend.
Aber um diese Potenziale im Bereich der humanoiden Roboter auch wirtschaftlich voll auszuschöpfen und den Markt überrollen zu können, dafür gibt es laut der International Federation of Robotics noch jede Menge Hindernisse. Die großen Hindernisse sind, dass diese Roboter bisher nur in sehr klaren, abgegrenzten und zuvor einstudierten Settings funktionieren, also zum Beispiel diese Kung-Fu-Shows aufführen. Und sobald sie dann aber in einer komplexen menschlichen Umgebung funktionieren müssen, sehr schnell irritiert sind, beziehungsweise dann auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und außerdem ist die Frage, wie preiswert man diese Roboter herstellen kann, dass sie sich für den Massenmarkt dann auch wirklich eignen. Also die IFR-Generalsekretärin Susanne Bieler sagt daher auch:
Also ganz viel von dem Push, den wir sehen, der uns verspricht, dass die Humanoiden sehr viel weiter sind, als sie es tatsächlich sind, ist natürlich getrieben aus der Sicht von Unternehmen, die Roboter absetzen wollen am Markt, und aus Sicht von Unternehmen, die auch Geld einspielen wollen. Also die Startups und die vielen Firmen, die im Moment humanoide Roboter entwickeln, sind natürlich darauf angewiesen, sehr viele Investorengelder einzusammeln. Und das machen sie eben natürlich, indem sie sehr große, mutige Thesen an den Tag legen, was die Roboter alles können oder was sie in Kürze können werden.
Also diese ganzen steilen Thesen, die wir in Bezug auf Roboter, aber auch in Bezug auf AI von unseren ganzen Tech-CEOs gerne mal zu hören kriegen, in denen es heißt, wie revolutionär und outstanding ihre Technik doch sei. Das ist aus den eben genannten Gründen also alles mit Vorsicht zu genießen.
Ist also für uns arbeitendes Volk alles in Wahrheit tutti frutti und entspannt. Weil die Industrieroboter bleiben ja ohnehin in ihren abgetrennten Bereichen und sichern sogar unsere Jobs. Und die humanoiden Roboter, die können zwar Kung-Fu-Kicks, aber so richtig ernst nehmen müssen wir die nicht, weil da ja auch viel aus nachvollziehbaren ökonomischen Gründen gerade sehr hoch gepusht wird.
Ja, also kein Grund zur Panik, alles nur ein Hype. Das dachten wir bis zu diesem Punkt in der Recherche auch. Und dann haben wir Heiner kennengelernt.
Hallo, ich bin der humanoide KI-Nexus für experimentelle Forschung. Aber meine Freunde nennen mich Heiner.
Ja, und damit sind wir bei einer Begegnung, der für mich persönlich dann doch eher besonderen Art. Und zwar war ich an der TU Darmstadt im Labor für Robotik, wo sie unter anderem auch an humanoiden Robotern wie Heiner forschen. Heiner, da steckt unter anderem das Wort AI für AI drin, also künstliche Intelligenz. Und der Name ist so eine Art Darmstädter Inside-Joke, weil man Darmstädter auch als Heiner bezeichnet, muss man nicht verstehen. Es geht ja vor allem um den Roboter.
Ich bin ein voll elektrischer Humanoide und habe Drehmomentsensoren, die es mir ermöglichen, meine Kräfte genau zu kontrollieren. Schaut mal, wie flüssig meine Bewegungen sind.
Und ich versuche, diese etwas skurrile Situation jetzt ja mal zu beschreiben. Im Prinzip ist dieser Roboter so groß wie du, Anka. Mhm. Er hat einen schwarzen, menschenähnlichen Körper. Er hat auch so etwas wie ein Gesicht, nur dass da dann statt einem Augenpaar dich dann eben zwei Kameralinsen anschauen, dank denen der Roboter auch räumlich in 3D schauen kann. In der Brust von Heiner, die auch so Iron Man-mäßig leuchtet, ist ein KI-Prozessor verbaut. Und statt Händen hat er so Greifarme, so zangenmäßig. Weißt du?
Ja. Also so zur Begrüßung umarmen ist dann auch eher nicht so.
Ja, naja, ne? Genau. Ist nicht unbedingt der süße Wally-Roboter. Ist alles dann doch eher so ein bisschen spooky auch. Und ich habe folgerichtig natürlich auch mal versucht, ihn umzuschubsen. Und so wie die Schulter sich dann aber nach hinten wegbewegt hat, also richtig weggeklappt ist, das hat sich schon tatsächlich genauso wie ein menschliches Schultergelenk angefühlt. Und auch sonst versucht der Roboter halt sein Bestes, so wie ein Mensch zu sein.
Na gut, ihr wollt mich wahrscheinlich auch laufen sehen. Dann mal los.
So, und wenn man ihn dann so über den Boden schlurfen sieht, dann wirkt das alles trotzdem noch recht steif und bei weitem nicht so filigran und flink wie diese chinesischen Kung-Fu-Roboter. Aber er soll auch gar nicht unbedingt so filigran sein, sondern der ist eher für andere Aufgaben gedacht.
Das Tolle am Heiner ist, der kann relativ schwere Objekte heben. Dem können wir tatsächlich sagen, hier gehe in das Zimmer, hole den Kasten, der auf dem Boden steht, und bringe ihn zu dem Tisch da drüben.
Der, den ihr gerade gehört habt, das ist ein Mensch und sowas wie der Papa vom Heiner, Professor Jan Peters, einer der Professoren an der TU Darmstadt, die für die Robotik zuständig sind. Und mit dem wollte ich mich treffen, weil wir ja jetzt doch nochmal eine unabhängige Einschätzung bezüglich der tatsächlichen technischen Potenziale dieser humanoiden Roboter haben wollten. Und was er unter anderem erzählt hat, ist, dass die Nachahmung der Hände ganz lange Zeit der limitierende Faktor bei der Entwicklung von humanoiden Robotern waren. Weil die menschliche Hand, da können wir auch tatsächlich sehr stolz sein, so unglaublich komplex ist. Aber dass man da auch mittlerweile extrem weit ist. Und er glaubt unter anderem auch deshalb, dass die humanoide Robotik kurz vor einem Durchbruch steht.
Also ich gehe fest davon aus, gehen wir einen ganz kurzen Schritt zurück. Also wenn man die klassische Robotik anschaut, Industrierobotik gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die hat in den 60er Jahren begonnen und sie hat sich eigentlich bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht bewegt. Und die Gründe dafür sind ganz offensichtlich, denn uns fehlten uns verschiedene Schritte von Intelligenz. Also Sehen fehlte uns, natursprachliche Instruktion fehlte uns und dann waren die klassischen Industrieroboterkörper, also Körper wie der grüne Roboterarm, den wir hier noch in der Ecke stehen haben, die waren auch nicht darauf ausgelegt, dass man mit ihnen irgendwas Komplexeres machen kann. Und in den letzten Jahren haben wir halt gesehen, erstens das Sehen geklappt. Das war für uns alle eine riesige Veränderung in der Robotik. Dann den ChatGPT-Moment haben Sie mit Sicherheit genauso live miterlebt wie wir. Das kam definitiv 15 Jahre früher, als alle es erwartet haben. Und jetzt zuletzt hat man die Roboter von Unitree gesehen. Und ich glaube, die haben es jedem klar gemacht, dass der Moment gewesen ist, wo wir auch jetzt die richtigen Körper haben.
Sprich, er glaubt, dass humanoide Roboter jetzt alle nötigen Voraussetzungen haben, um sich in menschliche Umgebungen zu integrieren. Und genau dafür entwickelt man ja auch humanoide Roboter. Man will Roboter, für die man kein extra eingerichtetes und sicheres Areal mehr schaffen muss, wie in einer Fabrik, damit sie uns bei der Arbeit unterstützen können, sondern sie sollen das ja in unserer natürlichen Umgebung tun. Und Peters glaubt, dass uns da noch so eine Art iPhone-Moment bevorsteht. Also, dass man mit so einem humanoiden Roboter bald ein Device auf den Markt bringt, das so viele verschiedene Funktionen und Einsatzgebiete in sich vereint, dass es den Markt revolutioniert. Von der Pflege alter Menschen bis hin zur Lagerarbeit und Dienstleistungen wie Kochen und so weiter.
Ja, und zwar relativ bald. Ich würde behaupten, dass wir mit Sicherheit in den nächsten 5 Jahren, vielleicht sogar früher, diesen Moment schon haben werden. Weil es einfach alle Grundlagen dafür sind prinzipiell erstmal da. Und die Aufgaben sind nicht so schwer, die wir lösen müssen, um Roboter nützlich für die große Allgemeinheit zu machen. Da können Aufgaben dabei sein, wo man was zusammenstöpseln muss, ist, und da können Aufgaben dabei sein, ja, wo man wirklich ein Umgebungsverständnis braucht, wo man was schraubt, in den Draht verlegt oder irgendwas derartiges. Und da ist das so eine der ganz großen Fragen. Derjenige, der das wirklich gelöst hat, der entfesselt quasi die Industrie von manueller Arbeit. Also es hat eine sehr große Bedeutung.
Okay, was fangen wir jetzt damit an, Anka? Also wir haben unsere Recherchereise ja damit gestartet, dass wir dem Hype rund um Roboter auf den Grund gehen wollten und wissen wollten, wenn Roboter jetzt schon alleine in Fabriken arbeiten und Backflips können, wozu braucht es dann noch uns Menschen?
Genau. Und erstmal waren wir ja nach den Eindrücken unserer Korrespondentin in Ostchina ziemlich ernüchtert, weil sich vieles von dem, was man so sieht auf Social Media oder auch was man hört, als Hype bzw. PR herausgestellt hat. Seien es die sogenannten Dark Factories, in denen es gar nicht so dunkel ist, wie man vielleicht dachte, sondern tatsächlich ziemlich hell war, weil eben doch noch relativ viele Menschen dort arbeiten müssen.
Oder seien es halt die humanoiden Roboter, bei denen selbst Branchenvertreter noch vor zu großen Hypes waren, so richtig in Erwartungsmanagement betreiben, weil das, was man bisher sieht, noch überhaupt nicht für die große Masse geeignet ist.
Aber dann sind wir noch in einem Robotiklabor gelandet, haben Heiner kennengelernt und im Gespräch mit dem Robotikforscher Jan Peters haben wir dann doch gemerkt, da könnte in den nächsten Jahren doch noch eine ziemlich große Entwicklung eintreten, die uns dann nicht mehr nur noch auf Social Media begegnet, sondern uns wirklich auch in unserem normalen Alltags- und Berufsleben ganz schön überrumpeln könnte.
Ähnlich wie beim iPhone, wo plötzlich im Schulbus einer nach dem anderen so ein Smartphone in der Hand hatte und Doodlejump gespielt hat. Oh, das war mein persönlicher iPhone-Moment.
Doodlejump, eieiei. Genauso ähnlich könnte es auch tatsächlich mit Robotern sein, die, sofern sie sicher und auch preiswert sind, unsere Wäsche machen können, uns Essen liefern oder vielleicht auch, keine Ahnung, der Oma beim Anziehen helfen und den Bereich der manuellen Arbeit quasi völlig entfesseln, wie es Peters ja auch formuliert hat. Und was das wiederum für die gesamte Weltwirtschaft bedeuten würde, das können wir Stand jetzt heute wahrscheinlich noch gar nicht mal so richtig ermessen. Eine kanadische Investmentbank geht aber von einem Multi-Billionen-Dollar-Markt aus.
Aber selbst angenommen, das tritt tatsächlich so ein. Heißt das, dass wir von Robotern per Kung-Fu-Kick plötzlich in die große Arbeitslosigkeit bzw. Überflüssigkeit befördert werden? Jetzt kommt zum Schluss nämlich die gute Nachricht. Nein. Das sagt selbst der Robotikforscher und der Enthusiast Jan Peters, einfach weil es dafür dann andere komplexe Aufgaben geben wird, die wir lösen können müssen. Und weil die meisten Industrienationen, das muss man ja auch bedenken, eine alternde Bevölkerung haben und man dort auf absehbare Zeit dann eher das Problem kriegen wird, dass man zu wenig Menschen hat, die überhaupt noch Aufgaben übernehmen können.
Ja, das heißt, vielleicht helfen uns die Roboter am Ende des Tages ja dann auch, so aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen. Wir haben ja auch in Bezug auf die Industrieroboter gehört, oft genug sichern uns diese Roboter sogar Arbeitsplätze.
Also Freunde, das ist jetzt, glaube ich, die große Message dieses Podcasts, die hoffentlich hängen bleibt. Kein Grund zur Panik. Und wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid, weil dieses Narrativ, dass KI und Roboter und die Automatisierung allgemein uns die Jobs wegnehmen wird, wenn das immer noch so stark ist bei euch, dieses Bild, und ihr immer noch wuschig seid, dann hört jetzt auch nochmal Florian Butollo zu, der als Soziologe an der Goethe-Universität in Frankfurt arbeitet und vor kurzem das Buch »Das knappe Gut« Arbeit veröffentlicht hat.
Naja, die Sache ist, dass diese Vorhersagen, dass jetzt bald die große Automatisierung kommt, eigentlich so alt sind wie der Kapitalismus selbst. Also diese Idee, dass die Fabriken menschenleer werden, die gibt schon wirklich sehr lange. Also nur, um das nochmal kurz zu erzählen, wir hatten alleine am Cover vom Nachrichtenmagazin Spiegel abgelesen in den 50er Jahren die drohende Vollautomatisierung, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 90er Jahren, in den 2010er Jahren. Und ich habe darauf gewartet, jetzt ist tatsächlich auch der Cover rausgekommen, wo es hieß, generative KI macht die Menschen arbeitslos. Der Denkfehler ist folgender. Man versteht die Dynamik des Arbeitsmarkts nicht. Wir haben halt eine enorm steigende Komplexität und Beschleunigung ökonomischer Prozesse. Was bedeutet, da wo Arbeit eingespart wird, entsteht auf der anderen Seite wieder neue Arbeit, zum Teil gar nicht mal so sinnvolle Arbeit.
Fakt ist ja auch, dass trotz dieses jahrzehntealten Narrativs von wegen die Maschinen nehmen uns Menschen die Jobs weg und es wurde ja auch immer mehr automatisiert und so weiter und so fort, dass heute trotzdem in Deutschland, in einem Roboterland, wie wir ja auch in der Folge gelernt haben, so viel gearbeitet wird wie noch nie zuvor.
So, und das ist der eigentliche Betrug bei der ganzen Geschichte, weil wir könnten jetzt natürlich sagen, juhu, die Roboter nehmen uns nicht die Arbeit weg. Man könnte es ja aber auch genau anders mal sehen. Das war eigentlich mal ein Menschheitstraum, dass die Roboter uns Arbeit abnehmen und vielleicht sogar in die Müßigkeit entlassen. Also
bei der einen oder anderen Aufgabe hätte ich dagegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor.
Naja, sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne auch sagen.
Auf jeden Fall sind wir total neugierig, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne eine Mail oder abonniert uns. Bitte unbedingt und gerne. Und bevor wir euch jetzt hier Kung-Fu-mäßig aus diesem Podcast rauswerfen, gibt es noch eine kleine Empfehlung.
Wer mehr aus diesem super spannenden Land China erfahren will, hört mal rein beim ARD-Podcast Welt macht China. Da ist auch unsere liebe Kollegin Eva Lambi-Schmidt Teil des Teams. Und wenn ihr immer noch irgendwelche Minderwertigkeits- oder Überflüssigkeitskomplexe habt bezüglich dieser ganzen Kung-Fu-Videos, die euch auf Social Media begegnen, gönnt euch einfach mal ein paar Roboter-Fell-Videos. Das ist dann, finde ich, eine gute Gegenmaßnahme, um mal zu sehen, dass es vielleicht doch noch ein bisschen Zeit hat, bis unsere Kellnerjobs und so weiter weggenommen werden.
Ich glaube ja, keinem werden momentan so viele Kung-Fu-Videos zugespielt wie dir. Ja,
das kann sein.
Hammer.
Autoren dieser Folge waren Gregor Lischka und Ann-Kathrin Beck.
Der Faktencheck kam von Pauline Lange, Merle Körber und Johanna Blog.
Produktion hatte Norman Wollmacher.
Und die Redaktion Michael Bödecker.
Und damit sagen wir Tschüss.
Und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.